Hippie apropos.
Die besten Bücher.
Die besten Filme und Serien.
Die besten Podcasts.
Und die beste Musik.
Es ist das Ende des Jahres. Wir haben alle wieder mehr Zeit für die schönen Sachen des Lebens, fürs Lesen, fürs Schauen, fürs Hören.
Darum schauen wir zurück auf das Beste, das dieses Jahr zu bieten hat und wo man jetzt unbedingt noch nachholen sollte, falls man das noch nicht geschaut oder gehört oder gesehen hat. Wir sind heute zweit im Studio. Mein Name ist Mirja Gabatuller.
Ich heiße Philipp Loser.
Und wir haben natürlich Verstärkung, nämlich vier Redaktorinnen und Redaktoren, die uns die beste Musik, die besten Filme und Serien, die besten Bücher und die besten Podcasts vorstellen.
Und anfangen wir mit Lesen. Und zwar mit Annik Kosma. Sie ist Redaktorin vom Tagesanzeiger, Co-Moderatorin vom Podcast Tagesanzeigerin und regelmäßige Autorin der Bücher vom Monat. Hoi Annik.
Hoi Philipp.
Annik, du hast einen recht grossen Stapel mitgebracht. Das freut mich sehr. Mit was fangen wir an?
Ich habe meine Hausaufgaben schlecht gemacht, muss ich sagen. Du hast die Vorgabe gewesen, 3 bis 4 Bücher zu bringen, die mich dieses Jahr irgendwie bewegt haben oder nicht losgelassen haben. Ich finde es ein bisschen wie das Lieblingskind aussuchen, würde ich an dieser Stelle noch sagen. Es ist wirklich schwierig. Es ist sehr, sehr viel Tolles rausgekommen. Darum würde ich nicht das Offensichtliche vorschlagen, preisgekröntes Buch «Blutbuch» von Kim de Lorison oder der sagenumwoben Briefbechsel von Ingeborg Bachmann und von Max Frisch, sondern ich würde gerne mit einem Buch anfangen von der Tove Ditlevsen, eine dänische Schriftstellerin. Sie ist so vor 2 Jahren wiederentdeckt worden, weil sie ist eigentlich 1917 geboren und hat sich mit den 70er Jahren das Leben genommen. Sie ist bekannt worden mit der Kopenhagen-Trilogie. Also da geht es um Kindheit, Jugend und Abhängigkeit, heissen die 3 Bücher. Und im Frühling ist ein Roman, ein wiederentdeckter Roman rausgekommen, der heisst «Gesichter». Mhm. Und Tove Ditlevsen gilt ja so als Vorreiterin von der Autofiktion, also auch so Vorgängerin von Annie Ernaux, die ja ausgezeichnet wurde mit dem Literaturnobelpreis, auch immer ein grosser Lesetipp. Und in diesem «Gesichter» geht es sehr, sehr stark um psychische Krankheit. Es geht um eine Frau, die Kinderbuchautorin ist und Mutter und plötzlich Stimmen hört und nachher in eine Klinik eingewiesen wird. Es geht oft um Macht, um wer bestimmt, wie viel Selbstbestimmung ist dabei. Es geht um psychische Krankheit. Das ist oft sehr, sehr roh, sehr, sehr direkt, sehr schmerzhaft auch. Und ich finde aber, sie hat so eine Direktheit und so eine Rohheit und eine Einfachheit in Sprache, die mich unglaublich getroffen hat irgendwie und auch nicht so losgelassen. Ich finde, es ist ein Buch, das man mehr als einmal lesen kann.
Aber nicht für zarte Gemüter, so wie du jetzt erzählst.
Jein. Also es ist schon nicht eher für zarte Gemüter, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie grenzwertig oder so. Aber es geht, man muss es sagen, es geht um psychische Krankheit, es geht um Psychiatrie. Und was spannend ist, ist, dass Tove Ditlevsen selber auch, sie ist depressiv gewesen, sie ist medikamentenabhängig gewesen und ist selber auch in der Klinik gewesen. Und das merkt man in ihrem Schreiben.
Für steilen Einstieg. Wie geht es weiter?
Es geht weiter mit etwas ganz, ganz anderem. Und zwar eher etwas aus der Millennial-Literatur. Das ist ein bisschen ein Begriff non grata. Wir brauchen jetzt gleich. Ich würde sagen, das, was ich als nächstes vorstelle, das ist auf Englisch rausgekommen dieses Jahr. «None of this is serious» heisst von einer irischen Schriftstellerin, von der Catherine Prasivka. Sie ist, ein kleiner Fun-Fact, Schwägerin von der Sally Rooney.
Ah, darum Millennial-Literatur.
Und es ist tatsächlich auch so ein bisschen, also wenn man Sally Rooney gerne gelesen hat, ist das sicher etwas sehr, sehr Tolles. Es geht um junge Erwachsene, die jetzt das Studium anfangen und die sich sehr viel damit beschäftigen, also vor allem die Hauptfigur, sehr viel damit beschäftigen, um Doomscrolling, um online sein, was ist eigentlich virtuell, was ist eigentlich echt, was ist analog. Es geht zum Beispiel auch um, wenn man jemanden kennenlernt und sich irgendwie für jemanden interessiert und so das Verlieben, was passiert eigentlich analog und was passiert digital. Und ganz, ganz oft geht es auch darum, um schlechte Nachrichten, um Katastrophen, was sieht man online und wie fest zum Teil die Online-Welt da reinsucht. Also auch so das endlose Scrollen auf Twitter. Und es gibt so Stellen, wo einem so ein bisschen nerven, wo man so denkt, jetzt tu mal nicht so. Und es gibt aber auch viele Stellen, wo ich mich ab und zu ein bisschen ertappt habe gefühlt. Und ich finde, die Autorin schafft es recht gut, um dort so eine Mischung zu finden. Zwischen, es ist nicht so der Mahnfinger, aber es ist sehr, sehr zeitgenössisch.
Bei der Sally Rooney, bei der Schwägerin, geht es ja auch ab und zu gut aus, wie es denn bei ihr?
Also ich will natürlich nicht spoilern, aber ich finde, es geht nicht unbedingt um gut oder schlecht. Also ich finde, es geht mehr in diesem Buch, um aufzeigen, welche Richtung das ist.
Also schlecht in diesem Fall, Anni. Gib es zu.
Ein Spoiler ist echt nicht lustig. Come on, niemand will ein Buch noch lesen, wenn man spoilert.
Buch Nummer 3.
Buch Nummer 3 ist ein Sachbuch, ist letztes Jahr auf Englisch rausgekommen, heisst «Empire of Pain» und ist dieses Jahr auf Deutsch übersetzt worden im Herbst. «Imperium der Schmerzen» von Patrick Radden Keefe. Er ist preisgekrönter New York Times Journalist und er hat Geschichte aufgeschrieben von der Familie Sackler. Das ist eine Pharmafamilie, man kann es glaube ich so sagen, wo man eigentlich sagt, dass sie mit ihrer Firma Purdue Pharma der Auslöser war für die Opioidkrise in den USA. Es hat unglaublich viele Tote gegeben in der Opioidkrise. Sie haben ein Medikament auf den Markt gebracht, das Oxycontin heisst, das sehr, sehr starkes Schmerzmedikament ist, das vor allem bei Krebspatientinnen und Patienten eingesetzt wird, dort sehr wirksam ist, aber es in den USA sehr, sehr breit ist. Das Buch hat etwa 700 Seiten inklusive 70 Seiten Anmerkungen. Es ist sehr, sehr gut recherchiert. Und es klingt jetzt unglaublich theoretisch, aber der Radden Keefe hat nicht umsonst so viele Preise bekommen. Also das Buch liest sich eigentlich eher wie ein Thriller. Und also es gibt immer wieder Stellen, wo ich so gedacht habe, es kann einfach nicht wahr sein. Und ich bin jetzt nicht jemand, der sich per se so mega für Pharma interessiert, aber es sagt, glaube ich, einfach sehr viel aus, auch in den Zeiten, wo wir gelebt haben. Es fängt irgendwie an, die Great Depression, es geht über den Zweiten Weltkrieg, es geht viel über Klasse und es geht bis ins heutige Zeitalter. Also die Geschichte ist auch noch nicht fertig erzählt. Mhm. Die Familie Sackler ist von mehreren Staaten und Privatpersonen tausende Klagen im Haus. Und das ist auch noch nicht gesettelt.
Radden Keefe ist sehr toll. Kann ich auch allen empfehlen, das Buch über die irische Bevölkerung, das er geschrieben hat. Das ist auch sehr ziemlich eindrücklich. Und wer vielleicht nicht Lust auf 700 Seiten hat und einen Zugang zu Disney Plus, dem empfehle ich sehr Dopesig. Genau. Das ist eine Serie, die auch um genau das gleiche Thema geht. Auch etwas sehr Schweres.
Das ist so. Darum vielleicht zum Abschluss noch etwas ganz, ganz anders. Und zwar ist ein Gedichtsband, das rausgekommen von Simon Lappert, «Längstfällige Verwilderung, Gedichte und Gespinste». Und ich weiss, bei Gedicht und Poesie sind ganz, ganz viel Lyrik und Jambus und wie all die Gespässe heissen und irgendwelche Gymilehrer. Aber ich finde, man sollte Lyrik öfters eine Chance geben. Es gibt nämlich sehr, sehr tolle Sachen.
Annik, lese etwas vor.
Das Buch von Simon Lappert ist zum Teil sehr tief und zum Teil einfach auch sehr lustig. Es geht immer wieder um Scheitern und ein Ziel, würde ich sagen, ist zum Beispiel «Entschuldigung, wo kann ich hier ungebremst scheitern?» Und es geht um Bewältigung, es geht um Liebe, es geht um Minimalismus, es geht um Zugvögel. Also es ist ein sehr tolles Buch, das man einfach immer mal wieder reinschauen kann.
Annik, «Ungestört scheitern» möchten wir alle gerne. Danke vielmals, dass du vorbeikommen bist.
Merci dir.
Was sollte man eigentlich dieses Jahr unbedingt noch hören, was man vielleicht bisher verpasst hat? Die besten Alben oder Songs vom Jahr, die hat der Matthias Müller. Er ist Social Media Redakteur und er schreibt das Pop Briefing für Tamedia. Das ist quasi immer eine Übersicht mit Neuerscheinungen, die empfehlenswert sind. Und er ist jetzt im Studio. Hallo Matthias.
Hallo Mia.
Matthias, wie war das Musikjahr für dich gewesen?
Es ist gut gewesen, glaube ich. Es ist recht verwirrend gewesen, weil ich das Gefühl habe, es hat kein Album, das so raussticht. Ich habe sehr viel, sehr verschiedene Musik gehört. Ich glaube, das hören wir dann auch gleich, wenn wir über die besten Alben sprechen oder meine Empfehlung. Aber es war, glaube ich, kein schlechtes Musikjahr.
Also fällt es dir jetzt wahrscheinlich schwer, wenn ich dich frage, was ist denn das Beste gewesen, was du das Jahr gehört hast?
Ja, schon. Aber es gibt tatsächlich ein paar Alben, zu denen ich immer wieder zurückgekommen bin. Lustigerweise das erste, das ich vielleicht erwähnen würde, weil ich es mit einem Arbeitskolleg da besprochen hatte und er war dann total angefixt und hat mir das ein paar Wochen später erzählt und dann bin ich selber nochmal zurück zu dem Album. Hab gedacht, das ist wirklich noch cool. Wake up too late. Das ist von einer Country-Sängerin aus Kanada. Ich bin sonst eigentlich nicht der Country-Hörer so. Die Dame heißt Marielle Buckley und hat ihr zweites Album Everywhere I Used to Be veröffentlicht dieses Jahr. Can't better throw anything of yours out. Buying cocaine outside the Circle K. Und das ist deswegen schön, weil es so ein bisschen wenig nach Country klingt. Also es ist nicht so dieses Country-übliche Cowboy-Ding und dann natürlich eben nicht von einem Mann, sondern von einer Frau aufgenommen. Das finde ich sehr schön. Es geht so ein bisschen in diese Alternative-Country-Ecke, wo in der zum Beispiel Wilco ja auch drin sind, die man kennt, die auch ein sehr schönes Album dieses Jahr veröffentlicht haben mit Cruel Country. Es klingt aber auch manchmal ein bisschen wie Bruce Springsteen zwischendurch. Und das finde ich sehr schön, also so diese Bandbreite, die sie da hat. Staying clean for Christmas.
Meet up, same old joint.
Und das ist so das perfekte Setting, wo man das Album lost.
Hey, ich finde, dass man das eigentlich überall hören kann. Ich habe das tatsächlich beim Zugfahren gehört. Ich finde, man kann das auch zu Hause hören. Also man muss nicht unbedingt die große Weite vor sich haben.
Gut, das ist aber nicht alles, was du dieses Jahr gelost hast, nehme ich an.
Ja, das ist richtig. Ein Album, das mich ziemlich umgehauen hat, weil es ein sehr intensives Album ist, ist das Album Gnosis von Russian Circles. Das ist eine Metal-Band aus Chicago. Auch hier, ich bin nicht so unbedingt Metal-Hörer, aber das hat mich ziemlich reingezogen, weil es ganz ohne Texte auskommt. Also das ist eine dreiköpfige Band, die instrumental spielt, rein instrumental. Und das ist ein Album, das sehr heavy ist, sehr schwer. Nicht sehr schnell, nicht sehr technisch. Es gibt ja ganz viele verschiedene Metal-Spielarten. Hat sehr schöne Songstrukturen und sehr schöne Orchestrationen. Es ist ein sehr lohnenswertes Album, wenn man sich darauf einlässt.
Also wo man auch gut kann reinhören kann, wenn man jetzt vielleicht selber denkt, man hat ein bisschen Berührungsängste mit Metal.
Ja, es ist vielleicht ein bisschen ein untypischer Einstieg, aber ich glaube, man kann da auch seine Meinungen über den landläufigen Heavy Metal revidieren, ja.
Gut, sind wir gespannt. Jetzt haben wir Country Car, Metal, was kommt noch als drittes?
Ja, ich habe noch etwas in der Wundertüte sozusagen. Nein, das ist tatsächlich was ich sehr viel höre seit einigen Jahren, das ist elektronische Musik. Und da würde ich nicht unbedingt ein Album erwähnen, sondern ein DJ-Set, das ein DJ bzw. ein Electro-Producer aus England namens Fred Again veröffentlicht hat in diesem Jahr. Der hat auch ein Album veröffentlicht, das auch sehr hörenswert ist. Der macht elektronische Musik sehr viel mit Sprachnachrichten, die er auf seinem Handy hat. Also Leute schicken ihm Sprachnachrichten, Kollegen von ihm, Kolleginnen, und er macht dann daraus Songs. Das finde ich mega spannend, das Konzept. Aber er hat im Boiler Room in, ich glaube in England, wo London vermutlich, er hat dort ein Set gespielt, das für mich sehr beispielhaft steht für das, was Fred Again ist. Er ist ein junger Künstler, der eine ganz, ganz große Leidenschaft für sein Handwerk ausstrahlt und der einen so richtig mitnimmt. Also du merkst es an und die Leute drehen auch total durch, so sehr, glaube ich, dass an einem Punkt jemand an das DJ-Pult kommt und die Musik abbricht. Das ist ein frenetisches Set und ich glaube, wer ihn dann nicht mag, der wird ihn nie mögen.
Etwas mit dem Titel «Frenetisch», da hören wir auf jeden Fall rein. Wir finden übrigens all die Tipps natürlich auch noch bei uns in den Shownotes. Also man muss da nicht alles mitschreiben, was jetzt gesagt wird. Das ist also das, was man von 2022 sich noch genehmigen sollte, wenn man das noch nicht gemacht hat. Wie schaust du aufs nächste Jahr, auf 2023? Gibt es etwas, wo dich schon darauf freust?
Ja, es gibt eins. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie es dann insgesamt wird. Ich habe mal so ein bisschen geschaut, was in den nächsten Wochen kommt. Da sind ein paar Sachen dabei, die interessant sein dürften. Aber mit größter Spannung erwarte ich das neue Album von The Cure. Das soll heißen Songs of a Lost World. Und ich habe jetzt im November in Basel, als sie live gespielt haben, schon 4 Songs hören dürfen, die ich sehr schön fand. Sehr langsam, sehr getragen. Das erinnert so ein bisschen an The Cure aus den 80er Jahren eigentlich eher. Und The Cure, muss man wissen, haben ja seit 15 Jahren nicht mehr veröffentlicht. Das ist also wirklich was, worauf Fans auch lange warten jetzt. Sollte eigentlich dieses Jahr erscheinen. Jetzt hat sich's nochmal verzögert. Ich hoffe, es kommt nächstes Jahr.
Schön. Und ich weiß jetzt, dass The Cure immer noch gibt.
Genau.
Danke vielmals, Matthias, für die Tipps.
Ja, gerne. Ich hoffe, du hast was zum Hören gefunden.
Auf jeden Fall.
Wir kommen zu Film und Serie, und zwar mit dem Pascal Blum, im richtigen Mann für das Thema, weil er ist Film- und Serienredakteur bei Tamedia. Hoi Pascal.
Hoi Philipp.
Was sollen wir schauen über Weihnachten?
Das klingt jetzt nicht sehr überraschend, aber Avatar im Kino. Es ist der zweite Teil, den ich deutlich überraschender und spannender gefunden als der erste. Visuell ist er ziemlich überwältigend, aber er schafft doch noch eine emotionale Wucht herzubringen, die ich beim ersten mich nicht daran erinnern, dass es dort überhaupt irgendetwas gegeben hat in dieser Hinsicht.
Wie viele Jahre liegen zwischen den beiden Teilen?
13.
Und kannst du uns etwas über den Inhalt sagen? Muss man den ersten sehen, um den zweiten verstehen?
Zum Glück nicht. Es geht wieder um die Pandora-Welt. Die ist wieder sehr bunt und sehr immersiv, sage ich jetzt mal. Es geht weniger um die Imperialismuskritik, die im ersten Teil stark aufgesetzt hat, gewirkt, finde ich. Und mehr um die Familie, die bedroht wird von den Himmelsmenschen, wie sie sagen. Also von den Erdlingen, die eigentlich einen neuen Planeten suchen, zum kolonisieren. Es ist viel konzentrierter darum. Und es ist auch viel nachvollziehbarer, ehrlich gesagt. Also innerhalb von dieser digital errechneten Welt gibt es Sachen, wo man doch findet, doch, dass so könnte es sein, wenn man angegriffen wird. Oder so könnte es sein, wenn man in Gefahr geratet. Das heisst, die Welt ist unglaublich künstlich. Aber jedes Mal, wenn jemand in Bedrängnis kommt, hat man das Gefühl, das wirkt real.
Von DCA beim ersten Teil hat der James Cameron auch neue Standards gesetzt für gewisse filmische Techniken. Passiert es hier wieder beim Teil 2?
Also der Teil 2 spielt mehrheitlich in einer Wasserwelt und alle, die mit Film zu tun haben, wissen, Wasser ist das Schlimmste. Es ist aufwendig, es gibt ständig Probleme und natürlich alles wird nass. Er hat etwas ausgetüftelt, was ich noch interessant finde, aber was ein bisschen technisch wird. Was interessant ist, an den Dreharbeiten finde ich, in dem Fall ist natürlich ein Wassertank gedreht worden und nachher am Computer gerendert. Der ursprüngliche Plan war, man nimmt einfach Sauerstoffmasken und dreht im Wassertank. Das Problem ist, dass man mit den Kameras, die man hatte, nicht können drehen mit den Sauerstoffmasken. Weil es immer so Luftblasen gibt und in einer Luftblase haben sich gewisse Sachen dann gebrochen und gespiegelt und so. Und das hat nicht funktioniert mit dem Motion Capturing. Das heisst, man muss ja immer die Leute aufnehmen, die Bewegungen, die man nachher übersetzt in den Computer. Am Schluss haben sich alle dazu entschieden, dass sie es halt einfach so machen, dass sie unter Wasser sind und die Luft anhalten. Also so lange drehen, bis sie wieder Luft holen müssen. Und also wenn man das weiss, dann sieht man das auch. Also man sieht auch, wie die Figuren, die Menschen sind, aber natürlich nachher bildet die Bewegungen im Computer, wie sie die Luft anhalten unter Wasser.
Wie lange hat Sigourney Weaver die Luft anhalten?
Ziemlich lang. Also offenbar ist Kate Winslet, die auch mitspielt, wenn man sie erkennt, die war, die es am längsten hätte können, bis zu 7 Minuten.
Typ 1 Avatar, The Way of Water heisst es, glaube ich, im Kino. Typ 2 Pascal.
Typ 2 ist eine Fernsehserie, die, das wird dich vielleicht auch überraschen, mit Star Wars zu tun hat, aber eher nicht Star Wars ist. Sie heisst Andor und läuft Disney Plus. Und ich bin noch nie ein riesiger Star Wars Fan gewesen. Ich habe das immer so ein bisschen zur Kenntnis genommen und dachte, ja, interessant, wie die Leute so begeistert sind. Oder eben nicht begeistert. Andor ist die erste Serie in dem ganzen Star Wars Universum, die ich gefunden habe. Es ist sehr finster, sehr intensiv. Und man möchte auch wirklich wissen, wie es weitergeht.
Um was geht es denn?
Es geht mal wieder um einen Rebell, es geht mal wieder um einen Kampf gegen das Empire, das ist nichts Neues. Wer es genau wüsste, es hat mit dem Bauplan zum Toten Stern zu tun am Schluss und so. Das finde ich jetzt, auch nachdem ich die ganze Serie gesehen habe, immer noch nicht interessant. Interessant ist einfach, dass es wahnsinnig gute Schauspieler hat und dass man wirklich denen zuschaut und auch im Wissen darum, dass es eigentlich Star Wars ist, aber das Star Wars-Gefühl kommt gar nicht auf. So ist es mir gegangen.
Es ist wie ernsthafter und erwachsener.
Ja, das kann man vielleicht so sagen. Star Wars gilt ja so immer noch ein bisschen als Kinderzeug. Das ist ja auch nicht ganz wahr. Aber in dem Fall stimmt es vielleicht. Und ist inszeniert auf eine sehr mitreißende Art. Und es mündet wirklich in ein Finale, wo ich finde, so etwas habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Okay. Mein Avatar, mein Andor, was kommt als drittes?
Als drittes empfehle ich den Schweizer Film «Unruhe». Auch ein Kinofilm, der jetzt schon seit ein paar Wochen sehr erfolgreich läuft. Das sind fast 15'000 Besucher. Da muss man wissen, für eine Schweizer Produktion ist das nicht nur viel, sondern das ist auch viel für eine Schweizer Produktion, die wo gar nicht so viel Geld gekostet hat. Top 10 derzeit auf Platz 6 und wenn man den Film schaut, denkt man, wieso geht das so viele Leute? Das ist ein sehr eigentümlicher, sehr eigenwilliger Film. Aber der Regisseur Cyril Schäubin ist einer, der mit Laien, mit Freunden dreht. Es geht um die Uhrmacherindustrie im 19. Jahrhundert, also im ausgehenden 19. Jahrhundert und um Aufkommen vom Anarchismus, also Arbeitsrecht. Es geht darum, dass Zeit organisiert wird, dass die Arbeit organisiert wird und dass man da quasi im Berner Jura, wo der Film spielt, so ein den Umbruch erlebt vom Ende vom 19. Jahrhunderts. Weil das gespielt ist von Laien, die Berndeutsch reden oder Französisch, wirkt es sehr eigenwillig, sehr schweizerisch, aber immer auch künstlich.
Und löst eine gewisse Unruhe aus, bei denen, die zuschauen?
Es gibt viele Leute, die sagen, der Film ist sehr entspannt. Er ist vielleicht auch recht langsam, aber ich vermute, er ist nicht zuletzt darum recht erfolgreich, weil er einfach sehr viel über die Schweiz erzählt und weil sich die Leute in dieser Sprache und auch in den Bildern, die auch sehr speziell sind, wiedererkennen.
Danke, Pascal.
Gerne.
Apropos ist ja vermutlich der Podcast des Vertrauens, das ist ja klar. Aber es gibt natürlich noch sehr, sehr viele andere gute Podcasts, die erschienen sind in diesem Jahr. Und die besten von denen hat Laura Bachmann, unsere Podcast-Produzentin, die jetzt auch bei uns im Studio steht. Hallo Laura.
Hallo Mirja.
Laura, wie viele Podcasts hörst du eigentlich so in der Woche pro Tag?
Boah, voll schwierige Frage. Natürlich jeden Morgen apropos. Nein, ist noch mega schwierig zu beantworten. Also ich bin nicht so eine regelmäßige Podcast-Loserin. Ich bin eher die Serien binget. Und von dem her gesehen, es hat sehr viele sehr gute Serien dieses Jahr gegeben, wo ich dürfen können hören.
Wenn müsstest du sagen, welche von diesen Serien hat dich am meisten bewegt oder beschäftigt, gefesselt?
Dann wäre es die ich jetzt gerade erst fertig gelöst habe. Und zwar ist das die zweite Staffel von Cui Bono. Die heisst «Wer hat Angst vor dem Drachenlord?». Das ist eine Doku-Podcast-Serie, die in 5 Folgen die Geschichte erzählt vom YouTuber Rainer Winkler, alias der Drachenlord. Und zwar ist das wie ein spezieller YouTuber, weil er hat nicht eine Fan-Community, er hat eine Hate-Community.
Okay.
Also das heisst, Leute schauen ihn und er ist vor allem bekannt worden, weil ihn so viele Leute hassen. Und zwar von ganzem Herzen. Und seine ganze Bekanntheit dreht sich eigentlich nur darum, dass sich Leute im Internet über ihn lustig machen. Und das ist eine Geschichte, die recht bewegend und mitreissend ist, weil sie auf eine Art sehr absurd ist. Mhm. Dass das wie gibt, dass sehr, sehr viele Leute sich zusammenscharen, um jemanden nicht gerne zu haben. Und halt auch, weil es eine totale Eskalation erreicht an einem gewissen Punkt. Immer wie mehr bis in die echte Welt. Also bis dann schlussendlich vor seinem Haus Leute stehen, die ihn aus dem Internet kennen. Das endet in Polizeieinsatz, in verschiedenen Gerichtsfällen. Und ist in dem Sinn hat mich sehr mitgenommen, weil es halt irgendwie auch sehr viel darüber aussagt, zu was Menschen fähig sind. Und man schlussendlich sich wirklich muss fragen, was sagt das eigentlich aus über uns selber, dass ein Mensch auf diese Art und Weise Bekanntheit erlangen kann.
Das klingt irgendwie alles recht albtraumhaft, wie du das beschreibst. Wieso lohnt sich trotzdem der Podcast zu hören? Oder wieso empfiehlst du trotzdem, sich das sozusagen anzutun?
Ich finde, es ist wahnsinnig gut erzählt. Es ist eben in 5 Teilen, wo man die Geschichte kann hören kann. Und es klingt jetzt alles sehr krass, weil ich es so komprimiert erzählt habe, glaube ich. Mhm. Aber man wird an das herangeführt, und zwar langsam. Es ist mitreissend und es hinterfragt eben auch, wieso es überhaupt so weit kommen kann, dass es so eine Bewegung entsteht, wo eben so eine Hassspirale sich daraus ergibt. Aber es schaut eben auch an, wie es umgekehrt kann sein. Also quasi die Macht der Fans und vom Internet, von dieser Demokratisierung, wo man sagen kann, was einem gefällt und was nicht, was das für eine Macht hat. Und in dem Sinn ist es sehr, sehr binge-worthy. Also ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin eigentlich nicht jemand, wo sehr viel über regelmässig Sachen schaut, aber auf den habe ich wirklich jede Woche gewartet, bis ein neuer rauskommt.
Wie in guten alten Zeiten, wo man immer noch eine Woche auf eine neue Folge warten musste. Laura, hast du noch einen anderen Podcast, der dich dieses Jahr beschäftigt hat?
Ja, diesen Sommer ist ein Podcast gestartet, den ich finde, der passt sehr gut zu so einem Jahr voller Kontroversen. So gerade vor allem, wenn man so in die USA schaut oder auch auf Europa, merkt man ja eigentlich auch vor allem, dass politisch sich die Positionen immer weiter auseinander bewegen. Man merkt, dass sich der Umgangston einfach immer wie verschärft und dass man in dem Sinne eher schreit, als einander zuzuhören.
Und der Podcast, wo ich jetzt daran gedacht habe, der ist, glaube ich, ein Gegenpol zu dem. «First Person» heisst der, und der ist von der «New York Times». Der geht in jeder Episode einer Geschichte nach, wie jemand zu seiner Meinung gekommen ist. So, ich weiß nicht, ob man den Satz kennt, aber «I get where you're coming from». Mhm. Ich finde, das ist so ein bisschen...
Also quasi, ich weiss, wo die Gedanken herkommen. So.
Genau, genau. Ich kann, also das sagt mir also in einem Gespräch, wenn man vielleicht nicht unbedingt das Argument teilt, das die andere Person hat, aber man versteht, wie sie zu dem gekommen ist, und genau der Podcast liefert das eigentlich.
Hast du ein Beispiel für das?
Ja, zum Beispiel ist die eine Episode über eine Frau, die sehr christlich aufgewachsen ist, und also so ihre Werte sind immer sehr, sehr klar auf dem basiert gewesen. Zum Beispiel Abtreibung ist etwas, wo sie komplett dagegen war. Und schlussendlich ist sie heute jemand, der sich für das Recht auf Abtreibung für Frauen einsetzt. Und das hat halt mit ihrer persönlichen Geschichte zu tun und über eine Abtreibung, die sie nicht hatte. Also ich finde, es zeigt wie, dass es so eine, die Mehrschichtigkeit, die Leute können vertreten können. Also es ist wie nicht nur schwarz, es ist nicht nur weiss. Man hat nicht einfach nur die eine Position oder die andere, sondern man kann ein bisschen darunter das durchschauen. Und führt, finde ich, einem so ein bisschen daran an, zum einer anderen Person für die nächste Diskussion, die man hat, vielleicht zuerst mal wirklich zuzuhören, bevor man einfach sich eine Meinung bildet.
Also auch sehr ein guter Puffer so für die Festtage und für gewisse Diskussionen, die einem vielleicht auch dort am Familientisch erwartet. Je nachdem. Gibt es auch noch so ein bisschen Podcasts, wenn ich jetzt eher etwas suche, das vielleicht eher ein bisschen unterhaltender ist, eben nicht so auf der schweren Seite, so ein bisschen auf der leichten Seite?
Oh yes. Und das ist der Podcast, wo ich glaube, am meisten gelacht habe das Jahr, wo ich den gehört habe. Der heisst «Normal Gossip» und es geht um Tratsch. Und Tratsch, das klingt ein bisschen abwertend, aber es geht wirklich um Gossip, in dem Sinne nicht um Celebrity Gossip, also um Leute, die man kennt, die irgendwie der mit dem etwas gehabt hat und so, sondern wirklich halt Leute wie du und ich, nur wir kennen sie nicht, aber sie erleben unglaubliche Geschichten. Und jetzt ist es so, Normal Gossip, das funktioniert in einem Setting, dass es einen Host gibt und einen Gast. Es ist eigentlich egal, wer der Gast ist. Es geht einfach darum, dass die zwei im Studio eine lässige Zeit miteinander haben. Der Host erzählt eine Geschichte, die er von Freunden vielleicht zugeschickt bekommen hat. Mhm. Und der Gast, der reagiert darauf. Und was die Leute zum Teil erleben, das ist einfach unglaublich.
Also was ist der neueste Tratsch?
So, die eine Folge habe ich mega krass gefunden, wo es darum geht, dass ein Typ über Jahre hinweg mehrere Freundinnen gehabt hat, parallel. Seine ganze Familie und sein Freundeskreis war eingeweiht, aber die Freundinnen zum Beispiel haben nichts voneinander gewusst. Also es sind crazy Stories, wo man sich glaub, gar nicht vorstellen kann. Aber es ist auch nicht wichtig, eben, ob man die Leute kennt oder nicht. Es ist einfach sehr, sehr witzig erzählt. Und man könnte es vielleicht so mit dem vergleichen, wie wenn halt ein Freund oder eine Freundin mit so diesen glänzenden Äugli halt an ein Treffen kommt und so sagt so, wow, ich habe dir etwas zu erzählen.
Und das ist so die klassische Reaktion, so,
so, tell me everything. Und das ist der Podcast.
Danke vielmals, Laura, für die Podcast-Tipps. Auch die werden wir natürlich alle verlinken in den Shownotes. Und an dieser Stelle noch einen kleinen Extra-Tipp. Und zwar einen, der uns selber verweist. In den nächsten Tagen kann man im Feed von «Apropos» nochmal die Serie hören, die wir ursprünglich diesen Sommer ausgestrahlt haben. Die heisst «Alles außer Liebe». Und es sind immer Gespräche von zwei Menschen, die über ihre Beziehung reden, die aber nicht romantisch ist. Also zum Beispiel über ihre Freundschaft, über ihre Familie, über Haustier und so weiter. Noch ein bisschen Eigenwerbung.
Mirja, jetzt sind wir wieder allein im Studio und jetzt ganz zum Schluss würde mich schon interessieren, ob du auch noch einen Tipp hast.
Ja, es sind natürlich schon sehr, sehr viele Sachen genannt worden, die wahnsinnig toll sind. Gewisse, die ich das Jahr auch mitbekommen habe und andere, die ich jetzt auf jeden Fall noch nachholen werde. Aber etwas, das noch nicht genannt worden ist und das allgemein meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, ist eine wundervolle Miniserie, wo jetzt in die zweite Staffel geht. Das hat sie schon letztes Jahr gegeben. Die heisst «The White Lotus» und ist von HBO. Du kennst sie, Philipp.
Die ist sehr cool.
Jetzt ist noch die Schwierigkeit, natürlich, wie man diese Serie beschreibt. Es ist eine Serie,
Es spielt jeweils in einem Luxushotel. Die erste Staffel spielt auf Hawaii, die zweite Staffel spielt jetzt in Süditalien. Das Setting ist aber immer das Gleiche. Es kommen extrem reiche und reichtumsverwahrloste Leute, sozusagen, könnte man sagen, zusammen. Die ganze Serie ist ziemlich böse. Sie hat einen ziemlich bösen Humor, aber auch einen wahnsinnig treffenden. Und es geht so ein bisschen um unsere grossen gesellschaftlichen Diskussionen, die wir führen. Zum Beispiel das Thema Männlichkeit, um das Thema Liebe, käufliche Liebe, gescheiterte Liebe, schwierige, komplizierte Liebe, Liebe übers Eck. Oder um das Thema Cultural Appropriation. Oder auch um das Thema Jung und Alt, Generationenfragen und so weiter. Es nimmt das alles gleichermaßen nicht so ganz ernst, spiegelt aber gleichzeitig wahnsinnig gut, was wir so im Alltag für Diskussionen führen.
Das ist einfach ein grosser Fehler, finde ich. Die sitzen alle in Italien im Hotel und gehen jeden oben am Buffet essen im Hotel. Das macht man wirklich nicht in Italien.
Das macht man wirklich nicht. Das stimmt. Das stimmt. Der zweite grosse Fehler ist, dass mein absoluter Lieblingscharakter aus der ersten Staffel in der zweiten Staffel nicht mehr auftaucht. Wir wollen aber nicht zu viel spoilern. Schauen das, The White Lotus. Man hat es auch relativ schnell gesehen. Es sind jeweils nur 6 Folgen. Philipp, hast du auch noch etwas, was du mitgeben willst für die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr?
Zum Schauen, klar. Ich würde allen empfehlen, nochmal Dune zu schauen.
Hast du letztes Jahr tatsächlich schon empfohlen?
Das ist auch wahnsinnig gut. Und vor allem dieses Jahr kommt der zweite Teil ins Kino.
Also die, der wahnsinnig gute Film noch nicht gesehen haben. Um was genau geht Dune?
Das ist gar nicht so einfach zu sagen in einem Satz. Das ist eine Science-Fiction-Geschichte von einem fremden Planeten, wo wahnsinnig schöne Menschen zueinander finden. Es geht fast wie bei White Lotus, es geht auch um die Liebe natürlich. Und im zweiten Teil, das ist eben toll, wenn man zwischen ersten und zweiten Teil das Buch gelesen hat, dann weiss man, wie es Zeit geht und es wird recht spektakulär. Und die Wüstenwürmer, die ja eigentlich charakteristisch sind für Dune, der Wüstenplanet, die kommen eben dann richtig vor.
Und das Buch ist, glaube ich, ein rechter Schinken, oder?
Das ist recht dick und man muss ein bisschen reinkämpfen, aber wenn man mal drin ist, ist es wirklich sehr toll.
Gut, das ist vielleicht nicht etwas jetzt für die Zwischenjahreszeit, sondern eher so für das ganze 2023, um das noch nachzulesen.
Genau. Hast du noch etwas zum Lesen?
Ja, ich bin ja immer so, bei mir ist immer so, ich gehe irgendwie in die Buchhandlung, ich suche mir Bücher aus, die mich irgendwie ansprechen und dann liegen die ein halbes Jahr bei mir auf dem Buchregal rum. Darum, wenn ich etwas empfehle, dann ist sie in der Regel schon mindestens ein halbes Jahr oder ein Jahr alt. So auch mit dem Buch, das ich im Moment lese und das ich sehr toll finde. Das heisst «Jeans» und ist geschrieben von der deutschen Autorin Fatma Aydemir. Es ist eigentlich eine Familiengeschichte, eine Geschichte von einer Familie, wo der Vater aus der Türkei nach Deutschland einwandert. Es ist so in verschiedene Kapitel gegliedert und jedes Kapitel ist quasi aus Sicht von einem von diesen Familienmitglieder geschrieben. «Jeans» heisst eigentlich, ich übersetze es jetzt wahnsinnig schlecht, aber es sind quasi so Geister, die uns verfolgen, eine Art wie Dämonen. Und in diesem Buch geht es sehr stark darum, wie die Familie eben gleichzeitig mit sehr viel Liebe kann verbunden sein kann, um nochmal das Thema Liebe aufnehmen und gleichzeitig halt auch mit sehr viel Zwang und Konflikt. Das Ganze ist aber einfach in einer wahnsinnig schönen Sprache geschrieben. Es ist fast, man bekommt fast so ein nostalgisches Gefühl, über, wenn man das liest. Weil es ist sehr klassisch erzählt, aber auf die gute Art. Ich finde, es braucht überhaupt nicht immer so ein grosses Experiment oder so. Es ist einfach wirklich ein Buch, das sich sehr, sehr gut liest und wo man merkt, dass die Autorin ein wahnsinniges Sprachgefühl hat.
Ich würde auch noch gerne eine Schriftstellerin vorschlagen, die auch extrem tolle Bücher schreibt, die ich das wieder entdeckt habe. Sie heisst Emily St. John Mandel und sie hat vor der Pandemie ein Buch über die Pandemie geschrieben. Das heisst Station 11, gibt es auch als Serie. Ist auch als Buch extrem toll. Es geht darum, dass die Welt ausgerottet wird durch ein Virus, nicht so wie durch Corona, sondern wirklich, dass quasi fast niemand mehr auf der Welt ist. Und dann erzählt sie, wie das Leben nachher weitergeht. Und sie ist wirklich extrem schön. Und man fängt an, Sachen zu vermissen, die man eigentlich noch hat, jetzt, weil man einfach das Buch liest. Das kann ich wirklich allen sehr ans Herz legen.
Ein perfektes Buch, um das Jahr 2022 abzurunden.
Ganz am Schluss, Miriam, wir empfehlen noch unseren Hörerinnen und Hörern einen Podcast, würde ich sagen. Jeweils.
Ja, jetzt haben wir natürlich die Herausforderung, dass Laura Bachmann, unsere Produzentin, schon wahnsinnig gute Podcasts empfohlen hat. Darum nehme ich jetzt auch nochmal einen Podcast, der jetzt gerade neu gestartet hat und ich einfach sehr unterhaltsam finde. Nichts tiefschürfend, nichts gross seriös oder so. Der Kurt Krömer, ein Berliner Moderator und Autor, er hat lange eine Talkshow gehabt beim Berliner Sender RBB, Schick Krömer hat die geheissen. Dort hat es immer wieder auch gewisse Skandalfolgen gegeben. Zum Beispiel hat er auch den Julian Reichelt, den ehemaligen Bildchef, interviewt gehabt. Die ist jetzt gestrichen worden und er hat neu einen Podcast. Und der Podcast, der jetzt neu gestartet wurde, ist, der hat ein bisschen den doofen Namen «Feelings». Finde ich eher ein bisschen abschreckend. Es hat aber mit dem Konzept zu tun. Und das Konzept von dem Podcast ist, neben dem, dass man ihm einfach bei seiner sehr gepflegten Neuköllner Schnurren, würde man auf Schweizerdeutsch sagen, kann zuhören, ist, dass er eigentlich nie vorbereitet ist, welcher Gast zu ihm kommt. Er erfährt das quasi erst, wenn sie vor dem Mikrofon sitzen. Und entsprechend sind die Gespräche dann einfach komplett improvisiert.
So wie wir manchmal.
Genau, wie wir jetzt gerade. Der Auftakt hat zum Beispiel der Herbert Grönemeyer gemacht oder Hazel Brugger war gerade dort. Verschiedene Leute. Es ist wie einfach sehr unterhaltsam, einfach sehr lustig und spannend, wie die Gespräche nachher wirklich eine wahnsinnig unterschiedliche Färbung bekommen, je nachdem, wer der Gast ist.
Apropos unterhaltsam. Mein absolut Lieblingspodcast von diesem Jahr heisst «The Rest is History». Das sind zwei englische...
Wie alle in deinem Umfeld schon wissen.
Das sind zwei englische Historiker, Tom Holland und Dominic Sandbrook, die sich über alles unterhalten, was sich in der Geschichte je stattgefunden hat. Das sind extrem lustige, interessante und gescheite Typen. Der eine haben wir auch im Jahresendgespräch bei Tamedia. Kommt bald in der Zeitung, der Dominic Sandbrook, der über Queen redet. Und wenn man so eine Folge zum Einsteigen braucht, ist vielleicht auch der Tod von der Queen nicht der falsche. Der ist extrem toll gewesen, weil sie innerhalb von ein paar Stunden, irgendwie zwei Stunden über das Leben von der Queen machen. Und wer sonst noch einen Zugang braucht, es gibt zwei Folgen über den Tolkien und den Herr der Ringe. Und das ist einfach extrem cool, wie die über den Herr der Ringe reden.
Da kann ich wirklich bestätigen. Dank dir lust ja jetzt eigentlich auch die ganze Redaktion Tamedia, den Podcast. Und die Folgen über den Tolkien sind wirklich, selbst wenn man nicht so stark Herr der Ringe-Fan ist oder wenn das schon sehr lange her ist, wahnsinnig aufschlussreich.
Verlinken wir alles natürlich im Beschrieb der Sendung. Mirja, jetzt haben wir es, glaube
ich,
oder?
Ich glaube auch. Ich glaube, wir müssen einfach noch schöne Festtage wünschen.
Alles Gute, einen guten Rutsch. Bis bald.
Ciao zusammen.